Wisst ihr, was das ist? Es ist ein Joch. Und so ein Joch hat verschiedene Bedeutungen. Einmal ist es ein Geschirr zum Anspannen von Zugtieren, das kennen die meisten von uns. Dann gibt es auch noch einen Abschnitt an Brücken und Gewölben, die zwischen den Hauptpfeilern liegt. Und drittens, im übertragenen Sinn, eine Bezeichnung für Unterdrückung, Zwang und schwere Arbeitslast. Viele Menschen kommen ja im Alltag nicht mehr zurecht. Unsere Zeit wird uns gestohlen. Sagen manche, Fernseh, Computer, ich habe keine Zeit mehr, kann ja dann nicht mehr in einen Gottesdienst gehen. Und die Familie, die nimmt mich einfach zu sehr in Anspruch. Und das bisschen Freizeit, das ich habe, das brauche ich doch wohl für mich nur. Mann, ist das eine Plage auf dieser Welt. Ach so, und die Gemeinde habe ich auch noch vergessen. Die will ja auch was von mir. Mitarbeiten soll ich. Das ist ja Stress über Stress. Und ich habe mich gefragt, ist denn das Leben überhaupt noch lebenswert? Keine leichte Aufgabe, oder? Aber was haben denn die früher gemacht? Ja, liebe Geschwister, Gott hat uns als Familie zusammengeführt. Wir sind Vorbilder, wir sind Schwestern in Brüder und Brüder in Gott. Wir sollen Vorbilder sein für unsere Kinder. Ja, wir wissen es alle, wir leben doch hier auf dieser Erde, aber Gott hat uns nicht versprochen, dass alles so nach unseren Vorstellungen abläuft, so wie wir uns das vorstellen. Und in den Psalmen steht, woher kommt mir Hilfe? Und ich habe überlegt, ja, ich als Gideon, ich sollte das einfach doch mal wissen. Und was sagen die Franken? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und in einem Lied heißt es ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Und dieser Weg ist steinig und schwer. Und meine Frage war, wer ist es denn überhaupt wert, dass man Vertrauen und Hoffnung auf ihn setzt? Und wer kann die Zeichen dieser Zeit deuten? Und vor allem, wer kann seine Versprechungen halten? Ja, und wie soll dieser Weg überhaupt aussehen? Und wer soll so viel Macht haben? Versucht haben es ja schon viele. Aber wer außer Jesus, so sagt uns die Heilige Schrift, hat Bestand. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit bestehen. Ich denke, das klingt nach Autorität und Hoffnung. Von wem wollen wir uns einen Stempel aufdrücken lassen? Von Menschen oder von Gott? Ich denke, entscheiden muss jeder Einzelne von uns selbst. In meiner Übersetzung steht Jesu Lobpreis und Heilandsruf. Was hat dann bewegt, solche Worte den Vater zu sagen? Klugen soll es verborgen bleiben und Unmündigen soll es offenbart werden. Bei Lukas steht sogar, er frohlockte, er freute sich über diesen Zustand und dafür pries er dem Vater zu jener Zeit. Aber was war geschehen zu jener Zeit? Ab Vers 20 fing Jesus an, die Städte Chorazin, Bethsaida und Kabana umzutadeln. Und er hat das Gerichtsurteil über diese Städte gesprochen. Jener Stadt, wo sein Wirken, wo seine Wunder begannen. Ja, es war sogar die Stadt, wo er eine Zeit lang zu Hause war. Und doch sagt Jesus dieser Stadt nichts Gutes zu. Im Gegenteil, ein Gericht, wie es nicht schlimmer sein könnte. Und zu dieser Zeit also preist Jesus seinen Vater. Aber gegenüber der Nacht des Gerichts gibt es doch was Erfreuliches, was Mutmachendes. Jesus bietet den Menschen den hellen, den lichten Tag des Heils an. Und aus diesem Weheruf und dem Gerichtsspruch wird jetzt ein Dankgebet. Und dieses Gebet, das hat er nicht in der Einsamkeit gesprochen, nein, die ganze versammelte Menge sollte es hören. Jesus und Gott sind eins. Das können wir aus den nachfolgenden Versen erkennen. Er lobt dem Vater, er spricht mit dem Vater. Was macht es für die Juden damals bedeutet haben? Sie, die nicht einmal gewagt haben, den Namen Gottes auszusprechen. Sie hatten Angst, sich zu versündigen. Jesus zeigt aber hier ganz deutlich, welche Machtstellung, welche Verbindung er zum Herrn des Himmels und der Erde hat. Und jetzt wird es ganz ungemütlich für die Weisen und für die Klugen, also für die berufsmäßigen Schriftgelehrten. Ihnen soll das Wirken und das Wesen Gottes verborgen bleiben. Unmündigen soll es offenbart werden, also Kindern und solchen Menschen, die sich nicht ausschließlich nur auf ihren Verstand verlassen können. Jesus will hier ganz klar verdeutlichen, Klugheit und Wissen alleine reicht nicht aus, um die Allmacht Gottes nur annähernd begreifen und verstehen zu können. Und wenn wir dann den Vers 26 betrachten, merken wir, dass es kein Zufall war oder ein nebensächliches Geschehen. Es entspricht dem Wohlgefallen des Vaters. Sein Ratschluss steht hinter diesem Geschehen. Im 1. Korintherbrief, Vers 21 steht, es ist die Weisheit Gottes, dass die Welt Gott nicht durch ihre Wahrheit erkannte. Und das hat Jesus auch im Laufe seines Erdenlebens immer wieder betont und hervorgehoben. Können und wollen wir dem denn überhaupt zustimmen im Zeitalter der Technik und der Wissenschaft? Fällt es uns immer mehr Menschen schwer, das zu akzeptieren und zu glauben? Aber auch vor uns Christen macht dieses scheinbare Geheimnis nicht Halt, habe ich gemerkt. Sollte Gott das wirklich alles alleine in der Hand haben? Wir wissen doch eigentlich so viel und wir können doch so viel beweisen. Und meine Frage war, können wir den Gott überhaupt noch gebrauchen? Uns wird doch ständig versichert, dass wir alles selber im Griff haben. Und wenn es hier auf dieser Erde nicht mehr klappt, habe ich einmal gelesen, dann leben wir eben auf einem anderen Planeten weiter. Zukunftsmusik ins Leere suche ich. Traum für viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und im Vers 27 bringt Jesus jetzt Licht in diese scheinbar unübersichtliche Situation. Es bahnt sich ein neuer Weg an. Jesus offenbart sich. Alles ist mir übergeben vom Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbart? Es ist ganz, ganz wichtig. Und Jesus tritt jetzt auf als der vollmächtige Sohn. Alles ist nun übergeben. Was bedeutet es? Was bedeutet diese Vollmacht? Macht, Sünden zu vergeben. Macht über die Natur. Macht über die Krankheiten, seine Gewalt der Rede und vor allem seine Macht über den Tod. Aber es gibt noch was zu beachten. Es geht ja hier in diesen Versen um Offenbarung, welchen Weisen und Klugen verborgen und Unmündigen enthüllt ist. Alle Offenbarung geht durch ihn, den Sohn Gottes. Und außer ihm gibt es keine Offenbarungsquelle mehr. Und wer woanders seine Erkenntnis sucht, der kann sicher sein, dass er betrügerischen Geistern und Dämonen zum Opfer fällt. Und dieser Vers sagt ganz klar, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als über den Weg, über den Sohn. Aber dieser Sohn selber ist ein Geheimnis, das niemand als der Vater kennt. Und deshalb muss dieses Geheimnis einmal offenbart werden. Hier sehen wir ganz klar, dass das Erkennen Christi nicht von uns Menschen abhängt, sondern dass es ein Geschenk vom Vater ist. Zuerst kommt die Erkenntnis und dann wird uns alles andere zufallen, so steht es in seinem Wort. Jesus und der Vater sind eins. Diese Wesensgleichheit ist ein Geheimnis und ich denke, das kann man nicht mit dem Verstand ergrübeln. Gnade ist, steht in der Bibel und weiter nichts. Gnade der Erkenntnis. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Und ich denke, hier bereits entscheidet sich, ob wir Jesus nachfolgen wollen oder ihn ablehnen. Im 1. Korinther 2, 12 bis 16 führt der Paulus die Unterschiede zwischen seelischen und geistlichen Menschen aus. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns mit Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Geist Gottes lehrt. Das heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Und je höher er sich aus eigener Kraft erhebt, desto schwerer ist es ihm, die Offenbarung Gottes zu erkennen. Der geistliche Mensch aber hat Christi Sinn. Und jetzt haben wir einmal den seelischen Menschen, der einmal geboren ist, mit seiner natürlichen Eigenschaft. Und dann haben wir den geistlichen, der zweimal geboren ist. Nur durch die Bekehrung, steht in seinem Wort, wird man eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Das könnt ihr in 2. Korinther 5, 17 nachlesen. Und durch Empfang des Heiligen Geistes wird dieser neue Mensch geistlich bestimmt. Er wird ein Eigentum Gottes. Und hier können wir uns schon bereits die Frage stellen, will ich denn überhaupt ein Kind Gottes sein und mich vom Heiligen Geist leiden lassen? Oder verlasse ich mich doch lieber auf mich selbst und lebe mein Leben so, wie ich will? Und ich habe nachgelesen, man spricht hier auch vom ersten und vom zweiten Adam. Der erste Adam, den folgt man in den Tod. Der zweite Adam, also Jesus, den folgen wir ins Leben. Seelisches Leben ist also zeitorientiert, ist vergänglich und erschöpft sich in der Welt. Und die geistliche Existenz, die ist ewig. Sie trägt bleibende Frucht und wurzelt in seiner Gemeinde. So steht es in seinem Wort. Und ich habe mir wieder die Frage gestellt, Gott oder die Welt? Und die Bibel sagt uns, ein Zwischendrin gibt es nicht. In der Offenbarung heißt es, ob du doch heiß oder kalt wärest, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Auweia, habe ich gedacht. Aber ich habe gemerkt, noch ist Zeit, noch ist nichts verloren, noch ist Zeit zum Umdenken, noch ist Zeit zum Umkehren und immer noch gibt es die Gnadenzeit. Und er hat uns wieder ein neues Jahr, das Jahr 2022 geschenkt. Schenkt vielen Menschen, damit sie umkehren, sich zu ihm bekennen. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zeit noch bleibt. Umkehr heißt auch Hoffnung. Und diese Hoffnung hat uns Jesus schon vor 2000 Jahren gemacht. Und die gilt immer noch. Und in den Versen 28 bis 30 spricht er von den Mühseligen und Beladenen, von all denen, die seine Gnade ablehnen. Kommt her, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann kommt's und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist brauchbar und meine Last ist leicht. Und ich komme bloß so, Halleluja, trotz Ablehnung, trotz Anfeindung, trotz Misserfolg, lässt er sich nicht entmutigen, und lädt uns ein zum Kommen. Ruhe hat er für uns bereit. Und er sagt nicht, wenn du nicht willst, dann setze ich all meine Macht, all meine Autorität ein. Dann kriegst du Druck von oben. Und das haben wir die Juden damals gekannt von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern. Und hier können wir von so einem Joch sprechen, ein Joch, das einem anderen Menschen aufdrücken. Diese unerfüllbaren und drückenden Gesetzforderungen waren schwer zu tragen und zu ertragen. Jesus sagt, ich will euch befreien von dieser mühseligen Arbeit, diese Satzungen zu halten. Sie waren innerlich müde und total überfordert. Aber mit diesen müden und beladenen Menschen waren auch die gemeint, die körperlich hart arbeiten müssen. Menschen, die große Verantwortung haben und nicht mehr tragen können. Alle dürfen kommen. Für jeden von euch nehme ich mir Zeit. Ich trage euch euer Fehlverhalten nicht noch, denn ich bin sanftmütig. Ich will euch vergeben. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns vergibt. Und Jesus zahlt nicht mit gleicher Münze zurück, wie wir manchmal sagen, wie du mir, so ich dir. Er befreit uns auch vom Joch der Sünde. Er rechnet nicht all unsere Fehler auf. Stattdessen verspricht er uns Ruhe und Geborgenheit. Und er sagt es nicht einfach bloß so dazu, so her. Jeden von uns hat er schon geholfen, hat uns getröstet, uns geheilt. Und wir wissen, dass Jesus kein Aufschneider ist. Er ist der Sohn Gottes, der Retter, aber er ist auch der Richter dieser Welt. Und meine Frage war, welches Joch trägst du? Welches Joch haben wir uns aufbürden lassen? Warum laufen wir denn manchmal so gebückt durch diese Welt? Diese Last scheint uns manchmal all unsere Freude, unsere Hoffnung zu rauben. Dann sind wir ohne Orientierung, oft ein leichter Spielball für den Meister der Lüge. Du taugst doch nichts, aus dir wird nie ein vernünftiger Mensch werden. Oder als Kinder wurde uns oft gesagt, wenn du nicht brav bist, dann mag dich der liebe Gott nicht. Wenn das wirklich so wäre, dann denke ich, wird keiner von uns heute hier sitzen. Und so einfach dahingesagter Satz, der kann uns ein Leben lang zu schaffen machen. Und ich habe auch jahrelang so ein Joch getrunken. So ein scheinbar gut gemeinter Satz ist mir zur Stolperfalle geworden. Bei der Bundeswehr hat der Hauptmann einmal zu mir gesagt, du kannst doch alles aus eigener Kraft schaffen. Du kannst alles selber machen. Und ich habe mir einen Leistungsdruck aufgebaut. Das Arbeiten war dasselbe. Wer viel arbeitet, der ist gut. Und ich habe selber gedacht, Mann, bist du vielleicht ein fauler Hund, wenn du nicht so viel arbeiten tust? Wie mir Franken so schön sagen. Aber im Vers 29 spricht hier Jesus von einem Joch, das ganz anders ist. Brauchbar und angenehm. Was ist denn das für ein Joch? Es hat nichts mit Gesetz und Last zu tun. Und Jesus bietet uns hier was an, was Sanftes, etwas, was uns nicht überfordert. Es ist sozusagen ein Geschenk, das er vorbereitet. Zuerst wird hier das Bild vom Joch gebraucht, welches die Zugtiere tragen, um ihre Last zu ziehen. Und an diesem Bild können wir eine Anzahl von Wahrheiten erkennen. Das Erste, was vom Joch gesagt werden kann, ist, dass es zur Arbeit da ist. So. Und hier erkennen wir eine erste Anweisung für einen Jünger Jesu. Wir leben nicht zu unserer Selbstverherrlichung und Jesus hat uns nicht die Ruhe geschenkt, damit wir entspannt und schön still durch unser Leben gehen sollen. Wir sollen nicht einfach warten, bis uns der Herr heimholt. Ja, wir Christen tragen ein Joch und es ist zum Arbeiten da, auch wenn sie jetzt das komisch anhört. Wir sollen die sein, die die frohe Botschaft weitertragen. Wir sollen die Liebe Gottes weitertragen. Und zwar im Wort und im Werk, also nicht nur im Wort, sondern auch im Werk. Dazu sind wir herausgelöst aus dieser Welt. Wir sollen ihm dienen. Wir sollen für ihn arbeiten. Aber so ein Joch, das kann uns nur viel, viel mehr sagen. Es erleichtert auch die Arbeit beträchtlich. Wie würde es den Tieren gehen, wenn sie so einen schweren Wagen ziehen müssen? Die Stricke würden ohne das Joch tiefe Wunden ins Fleisch schneiden. Ja, sie wären überhaupt nicht imstande, so eine große Last zu ziehen. Und genauso ist das Joch dann auch für uns. Es erleichtert uns die Arbeit. Es macht uns erst fähig, diesen Dienst zu tun, auch als Gideons. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich angefangen habe als Gideon. Es war eigentlich immer auch so, dass man zu zweit einen Dienst gemacht hat. Wenn der eine nicht mehr weiter gewusst hat, dann konnte dann der andere weiterhelfen. Und ich habe mir dann auch gedacht, was ist denn so ein Ochs? Der ist stark, der ist starrsinnig. Wie würde er ohne dieses Joch durch die Menschen laufen? Kreuz und quer. Wer könnte dann auf die richtige Spur bringen? Und jetzt kommt ja was ganz Schönes. Oder mich oder dich, wer soll denn uns lenken? Wir laufen doch manchmal auch mit so einem Brett vom Kopf durch die Welt, wenn wir es genau sein wollen. Unser Verstand ist zeitweise vernebelt, weil wir doch meinen, wir haben alles selber im Griff. Und wart ihr schon mal in den Bergen und habt eine schöne Wanderung gemacht? Und plötzlich kommt der Nebel auf. Ihr seht eure Hand nicht mehr vor Augen. Da nützt es auch nicht mehr, wenn er eure Brille abnimmt. Ihr habt den Durchblick verloren. Und jetzt die einzige Chance, die Sonne dringt durch den Nebel durch und wir haben wieder klare Sicht. Und ich denke, so können wir uns das auch mit Jesus vorstellen. Wenn wir uns vor ihm lenken lassen, dann bringt er wieder Licht in unser Dunkel. Und so möchte ich uns auch noch einen zweiten Gedanken vom Joch weitergeben. Es gibt ja auch ein Doppeljoch. Da gehen zwei Tiere miteinander. Eines hilft den anderen zu ziehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus mit euch laufen möchte, eure Last mitziehen, euch entlasten möchte? Und das möchte ich allen zusprechen, die in Not sind, die krank, die traurig sind, die nicht mehr tragen können. Menschen, Geschwister, die einen lieben Menschen verloren haben. Krankheit, Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist stärker und irgendwann gibt es ein Wiedersehen. Wir dürfen hier trauern und wissen gleichzeitig, dass Jesus mit uns diesen schweren Weg geht. Und Jesus sagt ja auch, lernt von mir, seid sanftmütig und demütig. Und ich denke, das soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Und daran sollten uns auch unsere Mitmenschen erkennen. Aber wir Christen, wir tragen ja manchmal so eine Maske. Das müssen wir aber nicht. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir Christen sind auch bloß Menschen mit all unseren Schwächen und Fehlern. Wisst ihr, was uns von anderen Menschen unterscheidet? Besser sind wir nicht. Aber besser sind wir dran, weil Jesus mit uns geht und fängt immer wieder neu mit uns an. Und da greift dieses Joch, von dem Jesus spricht. Das ist der Sinn unseres Lebens. Mit Jesus leben. Mit Jesus gehen durch dick und dünn. Und das ist ein Geschenk des Vaters an uns. Und Jesus nachfolgen bedeutet für mich, die Gnade Gottes annehmen. Denn dieses Joch ist brauchbar, ist angenehm. Für jeden von uns. Ich möchte nochmal auf dieses Gesetz zurückkommen, das uns manchmal so knechtet. Oft sind es ja Kleinigkeiten, die uns Menschen trennen. Und oft hat es gar nichts mit Jesus zu tun, was uns Christen manchmal mutlos macht. Aber wir lassen uns ja oft vom Teufel täuschen. Und wie wir Franken manchmal sagen, auf den Holzweg führen. Und es macht ihm Freude, wenn er am Weg Zusammengebrochene, Entmutigte und Hoffnungslose findet. Jesus dagegen, der macht uns Mut, gibt uns Zuversicht, indem er sagt, kommt alle zu mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer das annimmt und das auch glaubt, der wird auch einmal ewig leben. Leben heißt zusammen miteinander einen gemeinsamen Weg gehen. Gemeinsam meinen Bruder und meine Schwester in die Entscheidungen mit einbeziehen. Nicht nur meinen eigenen Willen durchsetzen wollen. Und wir dürfen nicht versuchen, die Last des Lebens unter unserem Einzelgeschirr zu tragen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem man das Einzelgeschirr, also das Selbst, also nur ich, ablegt und das befreiende Joch unseres Herrn Jesus annimmt. Das wünsche ich uns allen. Mit Jesus sind wir Sieger, sind wir Überwinder und dann gibt es auch keine Machtkämpfe mehr. Ich bin auch lang als Einzelkämpfer in dieser Welt unterwegs gewesen. Ich möchte nicht mehr tauschen. Ich möchte nicht mehr alles selber machen müssen. Gemeinsam geht es einfach leichter und stressfreier. Unser Lebensweg kann steinig und schwer sein. Ich sage es nochmal, aber mit Jesus zusammen findet man Ruhe und Frieden für unsere Seele. Und schließen möchte ich mit dem Liedtext, und da heißt es, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen und dass Gott, an dem wir glauben, hier in unserer Mitte ist. Und diese frohe Botschaft dürfen wir weitergeben. Nicht bloß die Gideons, das darf jeder machen. In der Bibel steht, kommt, sagt es allen weitern, tragt es in diese Welt hinaus. Amen.